Ja, lass mich beten, bleib sitzen. Vater, ich bitte dich, rede du zu uns, segne uns und verherrliche dich. Amen. Wir haben heute Morgen, ihr wisst es wahrscheinlich alles selbst, aber wir haben heute Morgen den letzten Sonntag des Jahres. Und so ein letzter Sonntag eignet sich immer gut, um aufs vergangene Jahr zurückzublicken. Aber irgendwo macht es auch nur Sinn, wenn wir diesen Rückblick auch nutzen, um vorauszuschauen, um in das neue Jahr zu gehen. Und ich will jetzt eigentlich nichts von meinem persönlichen Jahr erzählen, auch habe mich jetzt nicht darauf fokussiert, was wir als Gemeinde erlebt haben, obwohl es da auch einige schöne oder ja, einige Höhen und Tiefen gab, sondern wir wollen uns heute Morgen auf einen Mann aus dem Alten Testament fokussieren. Und ihr wisst, wenn ich vorne stehe, dann geht es die letzten Monate immer um Nehemia. Heute nicht. Heute geht es um einen anderen Mann. Wir wollen uns den Lebensrückblick Salomos anschauen. Salomo hat nämlich fast schon wie ein Tagebuch seinen Rückblick, sein Lebensresümee festgehalten. Wir schauen uns heute Morgen das Buch Prediger an. Und wir werden nicht jeden Vers durchgehen, alle Kapitel, sondern wir werden eigentlich wie ein Vogel ein bisschen drüber kreisen, wie so ein Jagdvogel, und immer mal wieder runterschießen und uns was rausgreifen, irgendwas raus erbeuten. Und wir wollen Salomos Rückblick über sein Leben für unser Leben als Vorausschauung oder Vorausplanung nutzen oder vielleicht auch als Korrektur, als Kompassnadel neu einstellen. Dazu wollen wir Salomos Leben, seinen Rückblick aus dem Buch Prediger verwenden. Vielleicht wird es dem einen oder anderen auch ganz praktisch werden und er wird sich den einen oder anderen Neujahrsvorsatz heraussuchen. Die sind immer so ein bisschen flexibel, diese Vorsätze. Zum Glück gibt es immer wieder neue Jahre für neue Vorsätze. Aber es wäre schön, wenn doch etwas mehr davon hängen bleiben würde heute Morgen. Wir schauen uns das Buch Prediger an und wir lesen die ersten drei Verse zur Einleitung erstmal. Die ersten drei Verse. Prediger 1, 1 bis 3. Hier lesen wir die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Welch fröhliche, schöne Worte als Jahresrückblick oder als vorausschauend gehen in das neue Jahr. Salomo, er stellt hier ziemlich detailliert in diesem Buch, in den folgenden Versen, stellt er ziemlich detailliert die Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens ohne Gott dar. Er macht hier eine sehr interessante, eine plastische und auch lebensnahe Beweisführung, die wir dann eigentlich gut nachvollziehen können. Das menschliche Sein auf dieser Welt ist nichtig. Alles ist nichtig. So fängt Salomo sein Buch hier an. Wir werden uns heute Morgen, wie üblich bei mir, eigentlich drei Punkte anschauen. Wir werden uns Salomos Weg, Salomos Wirken und Salomos Wende anschauen. Salomos Weg, Salomos Wirken, Salomos Wende. Wenn wir uns das Buch anschauen und Salomos Gedanken versuchen nachzuvollziehen und seine Gedanken zu denken, dann muss uns bewusst sein, dass sich Salomo auf den Wandeln im Diesseits fokussiert, konzentriert. Ihm geht es um das Leben unter der Sonne, was sich hier auf dem Globus abspielt. Und das ist wichtig, wenn wir das verstehen wollen und nachvollziehen wollen, dass er hier über das Leben auf der Erde schreibt, dass er das Resümee über sein Lebenswerk zieht. Er schaut zurück und hält fest, was wichtig war, was wichtig ist. Und als er das Buch schreibt, da hat er bereits zurück zu Gott gefunden. Wir sehen in diesem Buch immer wieder die Güte Gottes durchblitzen. Aber er fokussiert sich in dem, ich sag mal in 98% seines Buchs, auf das Wandeln hier auf dieser Erde, unter der Sonne, ohne Gott. Und wir wissen spätestens seit Nehemia, dass uns die Menschen im Alten Testament nicht nur nette Geschichten erzählen, die man schön in der Kinderstunde den Kindern weitergeben kann, wo man schöne Bücher und Bilder draus malen kann, sondern dass diese Menschen sehr realistische Vorbilder für unser Leben sein sollen und genügend Informationsstoff bieten, um uns diese Vorbilder vor Augen zu führen und ihnen nachzuleben. Wir sollen nicht werden wie Salomo, wir sollen nicht werden wie Nehemia, aber diese Vorbilder helfen uns auf dem Weg zu werden wie Christus. Manche Vorbilder sind zum Folgen da, manche Vorbilder sind zum Fürchten da, aber immer um von ihnen zu lernen. Ich habe die Predigt heute Morgen unter dem Titel Lebensfazit oder Lebensrückblick überschrieben. Wir wollen hier nicht nur auf das Jahr 25 zurückschauen, sondern wir wollen dieses Wendepunkt der Jahre nutzen, um auf unser ganzes Leben zurückzuschauen und dann in das neue Jahr 2026 zu gehen, aber wir wollen dort ja nicht stehen bleiben. Es kommen ja noch 7 und 28. Und deshalb schaue auf Salomos Leben, damit du weise wirst und deinen Weg in Wahrheit gehen wirst. Lerne von Salomos Weisheit und lerne von Salomos Leben. Damit wir das Buch Prediger verstehen können, müssen wir Salomo verstehen, sein Lebenswerk, sein Lebensweg nachvollziehen. Das ist ein allgemeingültiges Prinzip. Wenn wir Leute kennenlernen und sie bewerten, dann müssen wir sehen, wie haben sie vor Gott gelebt. Wie lebt jemand vor Gott? So bewerten wir Menschen, so werden wir selber bewertet und so schauen wir uns Salomo heute Morgen an. Wir fangen an mit dem ersten Punkt, Salomos Weg. Und mit seinem Weg meine ich den Hintergrund, den er gegangen ist und der Weg, den er gewandelt ist, auf dem er geschritten ist, der ihn bis zu diesem Buch Prediger gebracht hat. Wir wissen oder wir lesen in den Könige viel von ihm, er hat das Buch der Sprüche geschrieben und er hat das Buch Prediger geschrieben. Kurz zu seinem persönlichen, geschichtlichen, familiären Hintergrund. Salomo, er wurde als zweiter Sohn von Davids Frau Bathseba geboren. Wir wissen, sein großer Bruder wurde geboren und ist dann im sehr jungen Babyalter schon verstorben. Salomo war der auserwählte Thronfolger Davids. Er hätte es aber fast durch einen Putschversuch von seinem Halbbruder Adonia verpasst. Dieser Adonia hat versucht, selber die Macht an sich zu reißen, den Thron zu besteigen. Es hat zum Glück, durch Gottes Führung hat es fehlgeschlagen und Salomo wurde dann dennoch nach einigen Trubeln zum rechtmäßigen König gekrönt. Und dann lesen wir in 1. Könige 2, wie er von seinem Vater David in seinen letzten Worten Ratschläge und Aufträge bekommen hat, wie er seinen Weg gehen soll, wie er seine Regierungszeit beginnen soll. Salomo, er soll stark und er soll ein Mann sein. Er soll die Anordnungen Gottes, die Anordnungen des Herrn in allen Dingen befolgen. Er soll nicht zur Linken und nicht zur Rechten abweichen. Ganz wichtig, wir können es sehr gerne nachlesen und ich empfehle es sehr stark, 1. Könige 2, liest mal nach, was David seinem Sohn mitgibt. Ganz wichtig, er soll in Wahrheit auf dem Weg vor Gott wandeln, in Wahrheit auf dem Weg wandeln. Und das muss er machen, damit der davidische Bund bestehen bleibt, den David von Gott bekommen hat. Könnt ihr in 2. Samuel 7 nachlesen. Und es geht nicht darum, dass Salomos Lebensweise oder dass der Bund von Salomos Lebensweise abhängig gewesen wäre, sondern Salomo soll sich des Bundes würdig verhandeln. Soll sich des Bundes würdig verhalten, so. Und eben auf diesem Weg der Wahrheit wandeln. Wir werden später noch kurz auf diesen Weg der Wahrheit, auf diesen Bund, auf diesen davidischen Bund zurückkommen. Und diese Ratschläge bekommt er nun und dann tritt er sein Amt an, er wird König und er muss innerpolitisch sehr hart durchgreifen, damit er seinen Königsstuhl festigen kann. Er muss eben seinen Halbbruder Adonia muss er direkt mal töten. Es gibt einen anderen Mensch, der David zur Plage geworden ist und auch diesen Menschen muss er nach kurzer Zeit umbringen lassen. Aber dann, nach einigen Turbulenzen, wurde sein Königsstuhl gefestigt und er wurde der dritte König der Nation Israels. In 1. Könige 2 bekommt er die Ratschläge seines Vaters Davids. In 1. Könige 3 lesen wir, wie sich Salomo bereits an Gott vergeht. Was macht Salomo? Bevor wir uns anschauen, was er macht, schlagt mal auf nach links 5. Mose 7, Verse 3 bis 4. 5. Mose 7, 5. Mose Kapitel 7, die Verse 3 bis 4. Oder 3 und 4. Hier bekommt das Volk Gottes Anweisungen von Gott persönlich, wie sie sich verhalten sollen. 5. Mose 7. Und du sollst dich nicht, also es geht um ausländische Völker, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn Sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen, und dann wird der Zorn des Herrn über dich entbrennen und euch bald vertilgen. Die Israeliten sollen sich nicht mit den Völkern um sie herum verschwägern, verheiraten. Warum? Damit ihr Herz nicht von Gott abgewendet wird. Was passiert in 1. Könige 3? Was macht Salomo dort? Er verheiratet sich mit dem ägyptischen Königshaus. Als erste außerpolitische Amtshandlung verheiratet er sich mit den heidnischen Völkern um das Volk Israels herum. Und es war ganz klar, es war ein Verbot. Er verstoß damit gegen das Wort, gegen das Gebot des Herrn. Und es ist ganz wichtig, es geht hier nicht darum, um irgendwelche, wie man heutzutage sagen würde, rassistischen oder ethnischen Fragen. Es geht darum, dass das Herz des Volkes Israel, der Israeliten, nicht von Gott weggezogen wird, dass sie ihrem Gott treu bleiben. Treue Gottes, To Do 2026. Wir sehen hier, dass es wie bei einer brüchigen Mauer im Leben Salomos schon anfängt, die ersten Steine langsam rauszubröckeln. Der Mörtel hat sich gelöst, der Stein fällt heraus. Und wie in so einer Kettenreaktion werden noch viel mehr Steine aus dieser Mauer rausfallen. Und Salomo, er beginnt hier schon ganz am Anfang den Weg der Wahrheit vor Gott zu verlassen. Den Weg der Wahrheit. Wir stehen noch ganz am Anfang der Regierungszeit dieses jungen Königs von Salomos. Er beginnt schon Gott zu verlassen, aber dennoch wird von ihm gesagt, die Bibel zeugt davon, dass er seinen Gott liebte. Er liebte Gott. Und deshalb hat er Gott geopfert und deshalb wollte er ihm einen Tempel bauen. Sein Vater David wollte schon den Tempel bauen, durfte es aber nicht, weil seine Hände zu blutig waren, weil er zu viel Kriege gekämpft hat und Schlachten geschlagen. Und deshalb führt dieser Wunsch seinen Sohn Salomo fort. Er opfert Gott, er will ihm einen Tempel bauen. Und wir lesen in 1. Könige 3, wie er diese ägyptische Frau zur Frau nimmt, die Tochter Pharaos. Aber wir lesen auch, wie Salomo Gott begegnet bei Gibeon. Und der Herr, Gott, ergibt ihm einen Wunsch frei. Eine coole Sache, die sich eigentlich jeder mal wünschen würde, einen Wunsch von Gott. Ich denke, die meisten von euch wissen, um was Salomo gebeten hat. Was wollte Salomo wissen? Er bat um Weisheit. Richtig, Weisheit. Er wollte in der Lage sein, als junger, unerfahrener Bursche das große Volk Israels zu führen. Diese mächtigen Länder, dieses mächtige Gebiet, das sein Vater David ihm hinterlassen hatte. Er wollte ein verständiges Herz haben, um richtige Urteile, um richtig Recht zu sprechen. Und diesen Wunsch nach Weisheit, den hat Gott so gefreut, dass er ihm noch Reichtum und Ehre zusätzlich gegeben hat. Und er bekommt Weisheit, er bekommt Reichtum, er bekommt Ehre. Und wenn Salomo in den Wegen seines Vaters Davids wandeln wird, dann wird er zusätzlich noch ein langes Leben bekommen, ein langes Leben. Richtig schöne Verheißungen, richtig schöne Weihnachtsgeschenke. Und so wird der junge König, der junge, unerfahrene König, wird dennoch zum weisesten Mann der Erde und er beginnt zu regieren. Übrigens, was ist Weisheit? Gottes Wille in deinem Leben angewandt. Gottes Wille in deinem Leben angewandt. Gerne aufschreiben, drüber nachdenken, Feedback geben. Was ist Weisheit? Gottes Wille in deinem Leben angewandt. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht Salomo. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Wir haben hier diesen glorreichen König, er bekommt Reichtum, Ehre, Weisheit, langes Leben vielleicht auch noch. Wie kommt nun dieser König zu solchen pessimistischen Worten? Was ist passiert? Hört sich doch ziemlich depressiv an, oder? Freut euch, denn es kommt noch schlimmer. Wir lesen die Verse 4 bis 9. Nachdem alles nichtig ist, macht dann Vers 4 weiter. Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt. Die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. An dem Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles dreht sich nur im Kreis und das Gleiche kommt immer, immer wieder. Wir dürfen nicht vergessen, Salomo schreibt hier über den Lebenssinn, über das Leben unter der Sonne, auf der Erde, ohne Gott. Wir finden hier keine Aussage über Gottes Dirigieren der Heilsgeschichte. Gottes Heilsplan hat einen Anfang und ein Ende. Und Gottes Geschichte ist kein Dauerkreisel, der feststeckt, der sich immer nur und immer und immer und immer und immer wieder dreht. Gott geht von A nach B in seinem Handeln. Salomo beobachtet hier, was auf der Erde ohne Gott passiert. Also, wie kann es passieren, dass jemand, der Gott liebt, der so viel Weisheit bekommen hat, solche Dinge sagen kann? Er steht hier am Ende seines Lebens, als er das Buch schreibt, und er zieht in diesem Buch sein Lebensresümee. Und um dieses Resümee einzuleiten, stellt er nun diese These auf: Alles ist nichtig. Was ist passiert, als sich Salomo an dieser Stelle umdreht und auf sein Leben zurückschaut? 5. Mose 7, Vers 3 bis 4 ist passiert. Er hat sich mit den ausländischen Frauen eingelassen. Sie haben sein Herz weggezogen von Gott. Und deshalb steht Salomo hier an dieser Stelle ohne Gott. Sein Herz ist woanders unterwegs. Und er stellt diese These auf: Alles ist nichtig. Salomo will hier festhalten mit diesem Buch, was am Ende wirklich gezählt hat. Was ist am Ende wirklich greifbar und fest? Und den Weg, den Salomo ging, von einem jungen König über einen Mensch, dessen Herz von Gott weggezogen ist, dessen Herz alles als nichtig einstuft, und dann am Ende aber dennoch wieder die Kurve kratzt, zurück zu Gott. Diesen Weg schauen wir uns an. Und den Weg, den Salomo ging, der hatte Auswirkungen auf sein Leben, der hatte Auswirkungen auf das Leben seiner Untertanen. Und diese Auswirkungen schauen wir uns jetzt an. Diese Auswirkungen führen uns dahin, dass wir Salomos Wirken als zweiter Punkt betrachten. Salomos Wirken. Und mit seinem Wirken meine ich: Was waren seine Überzeugungen? Was waren seine Ansichten? Was hatte er für einen Einfluss auf sein Volk? Sein Wirken hatte Auswirkungen. Salomo schreibt, dass alles nichtig ist, haben wir gerade gelesen. Und es ist irgendwie tragisch, denn es ist keine Vermutung. Er vermutet nicht nur, es könnte alles nichtig sein. Nein, es ist eine Feststellung und eine Bekräftigung von Tatsachen. Alles ist nichtig, Ausrufezeichen, eine feste Aussage. Vers 13, Kapitel 1, Vers 13, da erklärt Salomo, wie er zu solch einer Aussage kommt. Kapitel 1, Vers 13, ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Er hat sein Herz darauf gerichtet, rauszufinden, was passiert alles auf der Erde. Eigentlich gar nicht so schlimm, diese Intention, diese Idee, was passiert denn eigentlich hier alles? Aber was war mit seinem Herz? Sein Herz war mittlerweile bei Pharao in Ägypten, dort, wo sein Volk eigentlich herkommt. Seine Frauen haben sein Herz weggezogen. Und deshalb stellt er in Vers 17 fest, dass alle Dinge, die Gott dem Menschen gegeben hat, nur ein Haschen nach Wind sind. Ein Haschen nach Wind. Alles, was Gott uns gibt, ist ein Haschen nach Wind. Habt ihr mal den Wind versucht, beim Autofahren aus dem Fenster zu fassen? Geht nicht. Alles ein Haschen nach Wind. Ist doch eine erstaunliche Aussage für jemanden, der Gott eigentlich lieben sollte, oder? Salomos Herz war mittlerweile weit weg von Gott, als er diese Beobachtungen macht. Wir sehen hier ganz klar den ägyptischen Einfluss auf das Herz Salomos. Ganz wichtig, wo unser Herz ist. Er hat diese Tochter des Pharaos geheiratet, obwohl Gott verboten hat, das zu tun. Er hat sich nicht nur den fremden Einfluss geholt, er hat sich auch den Weg des Herrn, den Weg der Wahrheit verlassen. Salomo war trotzig, er hat sich diese Frau genommen und nun musste er mit den Konsequenzen leben. Er ist nicht bei dieser einen ägyptischen Frau geblieben. Wir lesen, dass er insgesamt 1000 Frauen hatte. 1000 Frauen und die meisten von ihnen waren von ausländischen Völkern, von eigentlich Feinden Gottes. Nicht nur eigentlich Feinden Gottes, sondern von Feinden Gottes. Und die alle haben daran gearbeitet, ihre Götter und ihre Kulturen mit reinzubringen und sein Herz überall hinzuziehen, aber weg von Gott. Und das alles hat sein Herz so weit weggebracht von Gott, dass er angefangen hat, den Sinn in den Freuden der Welt zu suchen, in den Freuden der Welt zu suchen. Und er richtet sein Herz auf die Dinge dieser Welt. Und in diesem Prozess wird Salomo zum hedonistischen Philosophen seiner Zeit. Hedonismus bedeutet, das höchste Gut ist die eigene Lust zu erfüllen. Das höchste Streben ist die eigene Lust zu erfüllen. Und so wird er zum hedonistischen Philosophen. Wir gehen weiter zu Kapitel 2. Und hier in Kapitel 2 finden wir eine Kurzdokumentation seiner Suche nach den Freuden dieser Welt. In den Versen 4 bis 11 beschreibt Salomo, was er alles getan hat. Salomo hält im Kapitel 2 fest, dass es unmöglich ist, sich selbst Sinn zu erschaffen. Es bringt alles nichts. Alle Freuden der Welt sind sinnlos. Er hat alles versucht. Alkohol, Bauwerke, Selbstverwirklichung, Gärten, Sklaven, Reichtum, Unzucht, Unterhaltung. Nichts ist brauchbar. Nichts erfüllt die Sehnsucht nach einem Sinn im Leben. Mit diesen Worten wird Salomo uns zum Vorbild zum Fürchten. Ein Vorbild zum Fürchten. Diese Dinge, die er beschreibt, sie sind einfach wertlos. Und diese Dinge, sie bringen Schaden und sie sind Sünde gegen Gott. Es ist kein neutrales Philosophieren, kein neutrales Suchen nach Sinn. Es sind keine neutrale Feststellungen. Es ist Sünde gegen Gott. Und die Suche nach den Freuden dieser Welt. In dieser Suche nach den Freuden dieser Welt hat sich Salomo ganz übel die Finger verbrannt, hat er ganz übel gegen Gott gesündigt. Da dürfen wir uns nicht blenden lassen, sagen, Salomo hat es versucht, ich will es auch versuchen. Versuche es nicht besser zu machen als Salomo. Weißt du, willst du wirklich deinen Dickkopf ausleben und am Ende zum gleichen Ergebnis zu kommen? Salomo sagt uns hier, es bringt alles nichts. Wir können jetzt unser Leben einsetzen und versuchen, die gleiche Verse von Kapitel 2, Verse 4 bis 11 nachzujagen. Es wird nichts bringen. Das sagt uns die Bibel, das sagt uns Salomo am Ende seines Lebens. Hier in Kapitel 2 dokumentiert er seine ganze Sünde, sein ganzes Versagen gegen Gott. Hier lebt Salomo Philosophie, seine eigene Philosophie. Wisst ihr, was ist Philosophie? Wenn euch jemand fragen würde, definieren wir mal Sokrates, Platon. Was ist Philosophie? Die Namen fallen mir da immer als erstes ein. Philosophie ist ganz einfach. Philosophie ist Wahrheit, ohne einen persönlichen Gott zu erklären, zu suchen. Wahrheit ohne einen persönlichen Gott. Wahrheit, woher ich komme. Wahrheit, wohin ich gehe. Wahrheit, was mein Sinn ist. Wahrheit, wie eine Gesellschaft aussehen muss. Wahrheit, wie die Utopie zu erreichen ist. So war Marx unterwegs. Wahrheit ohne einen persönlichen Gott. Und genau das versucht Salomo hier. Er versucht die Welt und das Leben ohne Wahrheit, ohne Gott zu erfassen, zu erleben, zu erklären. Und er dokumentiert für die gesamte Nachwelt, für alle Menschheit, sein ausgelebter Egoismus, sein Hedonismus. Und da dürfen wir uns nicht von Philosophien und von großen Namen der Geschichte blenden lassen. Wie lebt ein Mensch vor Gott? Daran bewerten wir Menschen, daran werden wir gemessen. Wie sieht eines Menschens Beziehung zu Christus aus? Daran messen wir Menschen. Wir werden daran gemessen. Wie sieht unsere Beziehung zu Christus aus? Salomos philosophisches Forschen nach Vergnügen hätte ihn fast den davidischen Bund gekostet. Menschlich gesprochen, Gott hält seine Hand über alles, über allen, über jeden, über Salomo. Aber während dieser Zeit hat Salomo sehr viel Schuld durch Götzendienst ins Land gebracht. Er hat mehrfachen Ehebruch begangen. Er hat seine Familie vernachlässigt, seine Kinder nicht erzogen. Und er hat die Menschen, sein eigenes Volk, seine Untertanen, seine Brüder, hat er schwer, richtig schwer unterdrückt. Und was war sein Erbe? Er hat die Kurve gekratzt, aber er hat ein geteiltes Israel hinterlassen. Aufgrund seiner Schuld ist seinem Sohn lediglich Juda und Benjamin als Volk übrig geblieben. Das Land hat sich geteilt. Und Salomos hedonistische Philosophie wurde zur totalitären Ideologie und hat Israel gespalten. Er hat den Weg der Wahrheit verlassen. Er macht hier nun weiter im Buch Prediger und er muss feststellen, egal, also hier in diesem Kapitel 2, wir gehen weiter ab Vers 17, er muss feststellen, egal ob Arbeit oder Vergnügen, alles bleibt sinnlos. Hartes Urteil für die Schwaben, sogar Arbeit bleibt sinnlos. Und deshalb wendet sich Salomo nun weg vom eigenen Ausprobieren und er fängt an, die Mitmenschen und das Land zu beobachten. Als König sieht er relativ viel, kann machen, was er will und er setzt sich quasi irgendwo in die Ecke auf dem Marktplatz und fängt an, das Treiben zu beobachten. Kann es sein, er hat was falsch gemacht, als er was ausprobiert hat? Irgendwo hat er was vergessen. Und er wird die Antwort nun bei anderen Menschen finden. Vielleicht machen die es besser und er kann von ihnen lernen. Er sucht sich Vorbilder im Grunde, wie auch wir uns, die hier Vorbilder suchen. Aber leider hilft ihm das nicht. Am Ende von Kapitel 2, da drückt er seine Einstellung zum Leben sogar als Hass aus. Da hasste ich das Leben, Kapitel 2, Vers 17, da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht. Denn alles ist nichtig und ein Hatschen nach Wind. Er hat alles probiert, es ist nichtig. Er hat die Menschen beobachtet, alles, was die anderen probieren, es ist alles nichtig. Und die logische Resultat, das Gefühl, das daraus entspringt, ist Hass gegen die eigene Existenz, gegen alles Leben. Egal, was der Mensch macht, er hat einfach keine Kontrolle darüber. Was passiert? Das sagt Salomo. In Kapitel 3 dann, ihr seht, wir fliegen weiter. In Kapitel 3, da muss Salomo feststellen, dass alles endlich, dass alles zeitlich begrenzt ist. Haben auch wir festgestellt, 25 schon wieder vorbei, hat angefangen, hat aufgehört. Er fängt hier in Kapitel 3 an, Alltagshandlungen, Abläufe und Tätigkeiten aufzulisten. Und er muss jedes Mal neu feststellen, dass die Dinge in ihrer Dauer begrenzt sind. Sie kommen und gehen, sie beginnen und enden. Es fängt an und es hört auf. Nichts ist für die Ewigkeit. Alle Dinge des Lebens sind beschränkt. Alle Dinge des Lebens, des Alltags. Nichts bietet einen Grund, einen festen Grund, um den Anker auszuwerfen, um Halt zu finden, um Sinn zu finden. Alles zerrinnt wie der Sand zwischen den Fingern, wie das Haschen nach dem Wind beim Autofahren aus dem Fenster. Nichts bietet festen Grund für einen Anker. Dann aber, Kapitel 3, Vers 11, da blitzt es auf einmal so durch, wie so ein Lichtstrahl durch so eine verregnete Wolkendecke, kommt auf einmal oder wird auf einmal die Vergänglichkeit des Lebens verdrängt. Kapitel 3, Vers 11, da spricht Salomo auf einmal schöne, wohltuende Worte in die geplagte Seele des Lesers hinein. Ich lese Kapitel 3, Vers 11. Er, das ist Gott, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Gott hat alles vortrefflich gemacht. Der Mensch hascht und versucht und nichts besteht, aber Gott macht alles vortrefflich. Wisst ihr, wir Menschen, wir verstehen nicht alles, aber wir sehen das. Gott seine Sachen vortrefflich, überragend, fest macht. Nach seinen Werken können wir uns ausstrecken und greifen und in seinen Werken, in seinem Wesen können wir Halt finden. Und das ist ja ein Gegensatz zu den bisher vergänglichen Dingen des Alltags, zu den vergänglichen Dingen, die er hier in Kapitel 3 aufgeführt hat. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Ist übrigens auch eine sehr wichtige Wahrheit, wenn wir mit unseren Kollegen auf der Arbeit, in der Schule oder sonst wo reden. Die Menschen haben die Ewigkeit im Herzen. Das sagt uns Gottes Wort. Wir Menschen, wir wissen, dass es mehr als das Sicht- und als das Erlebbare gibt. Und wenn wir diesen Vers lesen, oder mir fällt da zumindest ziemlich schnell Römer 1 ein, da sagt uns Paulus ähnliche Worte. Denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Sodass sie keine Entschuldigung haben. Wir sehen Gott, alle Menschen sehen Gott in seinen Werken, in seiner Schöpfung. Wir alle tragen die Ewigkeit im Herzen. Alle Leute wissen, dass der Mensch und das Erdenleben nicht das Ende der Fahnenstange ist. Es gibt einen Gott über uns. Es gibt eine Ewigkeit nach uns. Sprüche 3, Vers 23 sagt uns mehr, auch Salomo übrigens am Anfang, bevor er abgewichen ist, da sagt er, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Er hat es nicht behütet, er hat seinen eigenen Rat verlassen. Aber für uns ist es umso wichtiger, kümmere dich jetzt und heute darum, wo dein Herz die Ewigkeit verbringt. Lass die Ewigkeit in deinem Herzen ein Herz für die Ewigkeit formen. 2026, was passiert mit unserem Herzen? Wohin wird es gehen? Trägt es die Ewigkeit in das neue Jahr hinein? Prägt diese Ewigkeit unser Herz im neuen Jahr? Salomo, er beobachtet weiter, was hier auf Erden alles vor sich geht. Und in Kapitel 4, da stellt er nicht nur fest, dass alles zeitlich begrenzt ist, sondern er muss feststellen, wie böse die Menschen gegeneinander sind. Kapitel 4, Vers 1, da beschreibt er die Bedrückung, die von einem Menschen gegen den anderen verübt wird. Und Salomo hat recht, die Menschen sind brutal und unbarmherzig gegeneinander. Es geschieht sehr viel ungerechte Unterdrückung, nicht nur damals, sondern auch bei uns heute. 1. Könige 13 allerdings, da erfahren wir, dass Salomo selbst die Menschen unterdrückt hat. Dass die Unterdrückung, die er beobachtet hat, von ihm ausgegangen sind. Seine ganzen Prachtbauten, die er gebaut hat, die mussten hier jemand bauen. Und er hat sein eigenes Volk dazu missbraucht, unterdrückt. Und wir sehen, als sein Sohn Rehabeam an die Macht kommt und seine Nachfolge antritt, da bitten die Menschen, dass Rehabeam, sein Sohn, das Joch leichter machen wird. Sein Sohn hat es nicht gemacht, es hat sich gespalten, die Dinge nahmen seinen Lauf. Aber Salomo ist im Grunde hier an dieser Stelle ein Heuchler. Jetzt ist er alt und am Ende seines Lebens angekommen und er stellt fest, dass es falsch war. Dass er falsch gehandelt hat. Er stellt fest, dass es den Toren besser geht als den Lebenden. Das ist ein brutales Fazit. Dass es den Toten besser geht als den Lebenden. Erschreckend. Erschreckend, wie betrügerisch die Philosophien der Menschen ohne Gott sind. Wie heuchlerisch der Mensch ohne Gott ist. Die Unterdrückung lässt den Toten besser darstellen als den Lebenden. Meine Unterdrückung, anstelle Salomos müsste man sagen, lässt den Toten besser dastehen als den Lebenden. Aber das ist die brutale Realität, in der wir leben. Das ist die brutale Realität, die Salomo hier festgestellt hat. Wie heuchlerisch der Mensch ohne Gott, die Philosophien, die Wahrheit ohne einen persönlichen Gott. Und dann ab Kapitel 5, da ändert sich auf einmal der Schreibstil von Salomo. Fürs Erste hat er genug, er hat seine Beobachtungen abgeschlossen und er fängt nun an, Ratschläge zu geben. Ratschläge, wie der Mensch am sinnvollsten lebt. Er zieht die Schlüsse aus seinen Beobachtungen. Und wir sehen, wie Salomo eine Wende vollzogen hat. Und diese Wende, die salomonische Wende, können wir uns heute, oder schauen wir uns jetzt als nächsten Punkt an. Salomos Wende, Punkt 3. Wir lesen in 1. Könige 11, dass Gott zu Salomo geredet hat und dass er ihm Strafe angekündigt hat für sein Leben, für sein Verlassen des Weges der Wahrheit. Sein Königreich wird genommen und seinem Knecht gegeben werden. Rehabeam, das war sein Sohn, der hat diese zwei Stämme, Juda und Benjamin, behalten dürfen. Aber Jerobeam, einer seiner Knechte, hat die anderen 10 Stämme bekommen. Sein Königreich wird genommen, wird seinem Knecht gegeben. Ob das diese Worte Gottes, ob das der Wendepunkt war, das weiß ich nicht, das wird uns nicht berichtet. Es ist aber gut möglich, dass eben diese Worte Gottes Salomo zur Besinnung gebracht haben. Wir wissen nur, dass sich sein Herz zurück zu Gott gewendet hat, dass Gott Salomo nicht losgelassen hat, trotz seiner vielen Sünde, trotz der Schuld, die er übers Land gebracht hat. Und hier fängt eben Salomo an, seinen Lesern die Furcht Gottes nahezulegen. Die Furcht Gottes nahezulegen. Salomo geht ein auf Gottesfurcht beim Gottesdienst, Gottesfurcht beim Geloben und Gottesfurcht bei der Geschäftigkeit. Könnt ihr Kapitel 5 lesen, sehr gut. Gottesfurcht heißt im Grunde nur, naja, muss ich anders sagen, Unterschied zwischen Gottes Furcht und Angst vor Gott ist deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu Christus. Übrigens der Maßstab, mit dem du auch gemessen wirst. Gottes Furcht, deine persönliche Beziehung nimmt die Furcht, nimmt die Angst vor Gott, aber gibt dir angemessene Furcht. Und Salomo redet hier nun von Gottes Furcht. Am Ende auch Gottes Furcht beim Genießen und dass wir Gottes Gaben genießen sollen, dass wir Gott dabei danken sollen. Also es ist nicht alles pessimistisch, was hier unten auf einem Erdenkreis abläuft. Salomo erfordert auch seinen Leser dazu auf, Freude zu haben. Freude vor Gott zu haben, Freude an den Gaben Gottes zu haben. Denn Gott kümmert sich um seine Menschen und Und Jakobus, er bestätigt Salomo in dem, dass er sagt, dass alle guten Gaben und jedes vollkommene Geschenk vom Vater des Lichts von Gott zu uns gesandt sind. Das Buch scheint sehr pessimistisch, aber es gibt auch Lichtblicke in unserem Alltag, wie im Buch Prediger. Wir freuen uns an den Gaben, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Vor allem ihr Kinder, ich hoffe, ihr freut euch auch an den Gaben, die ihr jetzt vor ein paar Tagen von euren Eltern bekommen haben. Die meisten Kinder sind draußen. Okay. Trotzdem freuen wir uns an den Geschenken. Wir springen zu Kapitel 7, machen weiter in dem Rückblick, in dem Lebensresümee Salomos. Und hier fängt Salomo an, die Menschen zu loben, die weise und die besonnen sind. Er war ja selbst der weiseste König, der weiseste Mensch. Er lobt die Menschen, die nachdenken und die sich von Dummheit fernhalten. Er lobt den Weisen, denn warum? Denn ein Weiser ist stärker als ist mächtiger als 10 Starke. Nachdenken macht Weise. Nicht Unterhaltung, nicht Ablenkung. Nachdenken ist anstrengend, aber macht Weise. Kapitel 7, 28, genau, da macht Salomo eben eine sehr wichtige Bemerkung über sein eigenes Leben. Kapitel 7, 28, was aber meine Seele noch immer sucht, habe ich nicht gefunden. Einen Mann habe ich unter 1000 gefunden, aber eine Frau habe ich unter all diesen nicht gefunden. Er sagt hier im Grunde, seine Seele hat beim Beobachten nur sündige Menschen gefunden, gesehen. Aber einen Menschen ohne Sünde hat er noch nie gesehen, das sagt er hier. Nee. Er sagt ja, dass, jetzt bin ich kurz verwirrt, er sagt, dass seine Seele nur sündige Menschen gefunden hat. Als seine Seele auf der Erde nach Sinn suchte, hat er nur sündige Menschen gefunden. Er sieht, dass die Menschen treulos und bösartig sind, dass sie nur nach dem Nichtigen, nach dem Wind haschen. Und Salomo wusste, dass auch Gott das zulässt. Und Salomo erkennt, die Menschen sind immer böse. Aber Gott, der ist unberechenbar, doch immer verlässlich. Unberechenbar, aber verlässlich, immer treu. Was meine Seele noch immer sucht, habe ich nicht gefunden. Seine Seele sucht nach wie vor nach Frieden, nach Sinn auf dieser Erde. Aber er kann es einfach nicht finden. Was findet er? Er findet einen Mann unter 1000, fügt er dann hier ein. Wir sehen hier einen Kontrast. Er hat die Menschen beobachtet, er beobachtet Sünder und er findet keine Ruhe. Aber dann findet er doch diesen einen Mann, der anders ist. Und mit diesem Mann, mit diesem Fundstück, bezeugt Salomo von sich selbst, dass er zurück zu Gott gefunden hat, dass er den Retter gefunden hat, dass er den Messias, den verheißenen Samen, wieder ergriffen hat. Und seine Unbeherrschtheit hat ihn in die Arme von 1000 Frauen getrieben. Aber am Ende muss er eingestehen, es gibt nur einen Mann, der retten kann, der der Seele Frieden geben kann. Und das ist der Messias, das ist Jesus Christus. Christus allein kann die Ewigkeitssehnsucht in unserem Herzen, im Herzen der Menschheit stillen. Christus allein. Auch einer der Schlüsselverse in dem Buch. Aber wir springen weiter zu Kapitel 12. Ich vermute, ihr erinnert euch noch an Salomos Anfangs- oder Eingangsthese. Alles ist nichtig. Kapitel 12, Vers 8, da beendet er nun seine Abhandlung über die Nichtigkeit der endlichen Dinge auf dieser Welt. In Kapitel 12, in den ersten 7 Versen, da fasst er noch einmal zusammen, wie alles ohne Sinn und wie alles vergänglich ist. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist nichtig. So Kapitel 12, Vers 8. Aber Gott sei Dank endet dieses Buch nicht mit Prediger 12, Vers 8. Es geht weiter. Würde es hier enden, wäre auch das Buch nichtig. Aber Salomo, er macht am Ende die Wende, diese salomonische Wende. und er kehrt zurück zu den Worten seines Vaters Davids. Nach vielen Abwägen kehrt er wieder zurück auf den Weg der Wahrheit vor Gott. Und somit wird dieses Buch Prediger, wird eine klare, eine unüberhörbare Parole gegen alle Philosophien der Welt, gegen alles Abwenden der Welt. Die Parole gegen die Wahrheit suchen ohne einen persönlichen Gott. Salomo macht klar, es ist absolute Zeitverschwendung, das Sein der Dinge ohne einen persönlichen Gott zu suchen. Es ist absolute Zeitverschwendung, Freude im Leben ohne einen persönlichen Gott zu suchen. Alles Reden, Handeln und Denken ohne diesen persönlichen Gott sind nur wie Schneeflocken, die auf dem warmen Boden fallen, schmelzen und nie wieder gesehen werden. Friedrich Nietzsche war ein deutscher Philosoph. Philosoph hat von 1844 bis 1900 gelebt. Und in seinem Tagebucheintrag im Alter von 14 Jahren, da lesen wir, dass er seinem Leben und all sein Tun der Ehre Gottes widmen wollte. Er war Sohn eines Pfarrers, Friedrich Nietzsche. Und dann kam er in das Internat, das nannte sich Schule Pforta. Er wurde dorthin geschickt und er fing an, sich mit den Philosophien, mit den Wahrheiten ohne einen persönlichen Gott zu beschäftigen. Und das hat sein Herz von Gott weggezogen. Es hat sein Herz beeinflusst. Und er hat sein bekanntes Werk Die fröhliche Wissenschaft verfasst. Und darin deklariert Nietzsche diesen tragischen Satz: Gott ist tot. Das war Nietzsches Lebenswerk. Im Jahre 1884, da war er 40 Jahre alt, da schrieb Nietzsche das Gedicht Vereinsamt. Und Nietzsche zieht mit diesem Gedicht Lebensresümee. Er schaut zurück auf sein Leben. So wie Salomo mit dem Buch Prediger zurück auf sein Leben schaut. Das Gedicht Vereinsamt. Und ich finde dieses Gedicht, das mir geht sehr nach, und ich habe es auch ausgedruckt und habe es in meine Wohnung gehängt. Und hört mal an, was Nietzsche hier, was ein Mensch ohne Gott für einen Lebensrückblick schreibt. Er schreibt das Gedicht Vereinsamt im Jahre 1884. Die Krähe schreien und ziehen schwirren flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach, wie lange schon. Was bist du, nah, vor Winters in die Welt entflohen. Die Welt, ein Tor, zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht. Flieg, Vogel, schau, dein Lied im wüsten Vogelton, versteck du nah dein blutend Herz in Eis und Hohn. Die Krähen schreien und ziehen schwirren flugs zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Der tragische Rückblick eines Menschen, der Gott verlassen hat, der den Weg der Wahrheit vor Gott verlassen hat, dessen Herz von Gott weggezogen wurde. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Wisst ihr, jeder Mensch, er wirft seinen Anker, er wirft den Anker seines Lebensschiffes irgendwo aus. Er versucht, sein Lebensschiff zu halten mit diesem Anker. Dann aber, wenn am Ende der Sturm der Ewigkeit aufzieht, dann wird sich zeigen, ob der Anker im Fels verankert war oder nur auf Sand gelegen ist. Manchmal stellen wir uns die Frage, wie kann ein gottloser Mensch in Glück und Frieden leben? Weil er seinen Anker in der zeitgenössischen Ideologie abgeworfen hat. Wenn du mit der Masse mitschwimmst, wenn du das machst, was alle um dich herum sagen, dann wirst du Glück und Frieden, dann wirst du Glück und Frieden erleben, dann wirst du keine Anfechtung erfahren. Aber, beziehungsweise nicht aber, sondern dein Anker wird zum Wetterhahn. Du gehst einfach mit. Glück und Frieden. Dann aber, wenn sich die Ewigkeit zusammenbraut, dann wird sich zeigen, worin dein Anker festhängt, ob er festhängt. Salomo, er hat Gott verlassen und er hat versucht, ohne Gott Frieden zu finden. In den Freuden dieser Welt hat er seinen Anker ausgeworfen. Aber Gott ist treu geblieben. Salomo hat stark nachgelassen. Aber Gott hat ihn am Ende wieder zurückgeholt. Und nach all dem Schaden, den Salomo angerichtet hat, empfing er dennoch Vergebung. Gott hat Salomos Anker festgehalten. Dieses Lebensresümee von Nietzsche und von Salomo könnte nicht drastischer sein, nicht mehr unterschiedlich. Gottes Gnade bewahrte Salomo. Gottes Gnade schenkte Salomo sinnvolle Worte am Ende nach einem sinnlosen Leben. Am Ende hat Salomo seine Lektion gelernt und ist zum Heiland zurückgekehrt. Neben Nietzsches Gedicht habe ich noch was anderes aufgehängt. Da habe ich Offenbarung 21, Verse 1 bis 4 aufgehängt. Schlag das mal mit auf. Nietzsche schreibt vereinsamt. Gott spricht in seiner Mordoffenbarung 21, Kapitel 21, die Verse 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie für einen Mann, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wisst ihr, das ist meine Freude, meine Hoffnung, mein Anker, diese Verse hier. Und das ist, worauf ich meine Augen fixiere. Und das ist mein Wunsch für euch für das neue Jahr. Wenn ihr jetzt zurückschaut auf das vergangene Jahr, Schlüsse zieht, Resümee zieht, dann aber in das neue Jahr schreitet und euren Anker in der kommenden Herrlichkeit, in der Hoffnung Christi wirft. Was war 25 dein Anker? Was wird 26 dein Anker? Salomo zeigt, es gibt zu jeder Zeit Hoffnung in aller Sinnlosigkeit. Die Hoffnung Christi, der alles neu machen wird. Amen. Lasst mich zum Abschluss beten. Vater, hab Dank für Salomo, hab Dank, dass er das Buch geschrieben hat, Prediger, dass er am Ende zu dir zurückgefunden hat und dass er uns dadurch ein Vorbild wird, wie wir zu jeder Zeit Hoffnung in dir finden, wie wir uns verlassen können, dass du ein treuer Gott bist, der uns zugesagt hat, wer ihn sucht, der wird ihn finden. Und hab von ganzem Herzen Dank, dass du nicht nur ein Gott bist, der weit entfernt ist und der Worte spricht, die keine Bedeutung haben und dass wir uns immer bemühen und immer kämpfen müssen, sondern dass wir uns auf dich verlassen können, auf deine Verheißung stehen und auf deine Verheißungen bauen können. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du solch ein Gott bist. Und ich bitte dich für das vorliegende Jahr, für das neue Jahr, veränder du unser Herzen. Mach unser Herz zu einem Herz der Ewigkeit und hilf uns, unser Lebensanker in dir zu verankern, auf dich auszurichten. Darum bitte ich dich, Vater, geh du mit uns ins neue Jahr. Amen.